Ich hab's rausgefunden. Hier
was
steht's.
Was ist denn da an der Wand?
Die ganzen Beweise.
Ist guck. Alles voller Fotos.
Ja, hier, die Verbindungslinien. Guck, von Anbeginn der Zeit schon.
Aha.
Sie haben die Pyramiden erbaut, Andi. Die Außerirdischen haben die Pyramiden erbaut.
Definitiv zu viel Internet, Bernd.
Ich hab's, endlich.
Ja, nee, ist klar. Komm, ich fahr mal das Intro ab.
Im Dezember 1981 wurden zwei Helden geboren, deren Schicksal es war, die Welt zu retten. Leider wurden dann Videospiele echt beliebt und es hat auch wirklich viel geregnet. Daher wird das wohl noch etwas dauern. Solange ihr wartet, hört einfach ihren Podcast. Hier ist für euch Aus Mangel an Bescheidenheit.
Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Aus Mangel an Bescheidenheit, in der ich den Andi endlich bekehren werde, dass ich recht habe.
Das kannst du vergessen.
Dann wirst du schon sehen.
Ja,
nee, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ich werde dir mal die Weltordnung erklären.
Ja, so machen wir das. Ich rück mal meinen Aluhut zurecht.
Genau, weil du musst ja endlich mal aufwachen. Du musst dich doch auch mal ordentlich informieren und ich zeige dir heute, wie das geht.
Präastronautik hast du
mitgebracht. Präastronautik, genau. Ja.
Aber bevor wir da einsteigen, kann ich bitte erst noch ein paar andere Dinge loswerden.
Wenn es denn sein muss.
Ja, es muss sein.
Du warst jetzt so lange ein Schlafschaf, da kommt es jetzt auf ein paar Minuten mehr auch nicht an.
Als allererstes möchte ich mich mal bei meiner Frau bedanken, die mir einen ganz tollen Aufkleber für mein Mikrofon gemacht hat. Ich hatte ja vor 2 Folgen, habe ich erwähnt, dass ich früher diese Ghostbusters-Sticker-Album gesammelt habe und ich hatte nie den Slimer. Und daraufhin hat mir meine Frau so einen Slimer-Aufkleber gebastelt, der jetzt auf meinem Mikrofon klebt und als drittes Mitglied jetzt beim Podcast dabei ist.
Sehr schön.
Schön,
dass man nicht hier alles wegfrisst.
Nein.
Das heißt, ich brauche jetzt auch noch irgendwie so einen tollen Aufkleber.
Ja, das...
Dann könnten wir auch endlich mal die Mikrofone auseinanderhalten.
Ach Mensch, willst du einmal was trinken? Haben wir ganz vergessen.
Gern.
Ja, du erklärst mal ganz kurz, worum es geht. So ein bisschen. Präastronautik und ich schenke so lange was zu trinken ein.
Mach das so. Ja, Präastronautik. Wir hatten es ja vor kurzem davon und du hast gesagt, dass du mit dem Begriff auch nicht so wirklich viel anfangen kannst.
Nö.
Durch meine Sucht an Doku-Sendungen bin ich da ein bisschen tiefer in dem Thema. Und es ist eigentlich sehr schade, was mit diesem Thema angestellt wird, weil es eigentlich eine ganz spannende Sache ist, aber eben durch bestimmte Personen, Autoren, Moderatoren von Sendungen dermaßen durch den Kakao gezogen wird, dass sich das eigentlich kein Mensch antun kann.
Ich kann es zerlegen.
Genau, also, pass auf. Die Präastronautik ist, möchte gern eine Wissenschaft sein, ist aber keine. Die Verfechter dieser Präastronautik-Theorien bezeichnen das Ganze als Protowissenschaft. Das bedeutet, es ist gerade noch keine, aber sie sind im Anmeldeverfahren, dass es eine richtige Wissenschaft ist. Also eigentlich alles Humbug. Prinzipiell geht es darum, die Präastronautik besagt, dass wir im Laufe unserer menschlichen Entwicklung, also unserer Menschheitsgeschichte, mindestens einmal oder mehrmals Besuch von Außerirdischen hatten. Und zwar uns natürlich technisch weit überlegenen Außerirdischen. Klar, muss ja sein, wie sollten sie sonst herkommen? Und die haben uns Technologien gebracht, haben uns Wissen gebracht, um unsere Menschheit eben jetzt so zu entwickeln, wie wir jetzt eben dastehen.
Ja, also das weiß ich noch. Ich war damals als Kind ein großer Erich von Däniken-Fan. Meine Mutter hat mich da angefixt, die war da auch immer total dabei. Aber als ich dann ein bisschen größer geworden bin, habe ich dann irgendwann auch gerafft, naja, irgendwie so ganz stimmen kann es nicht.
Genau, der Name taucht nämlich auch noch auf, denn der ist zumindest im deutschen Raum ein gewaltiger Stützpfeiler von dem ganzen Zeug. Und das Problem ist, dass diese Wissenschaft, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, überhaupt keinen Anspruch drauf hat, dass irgendwas richtig belegt ist mit Fakten oder Beweisen.
Deshalb wird es auch als Pseudowissenschaft bezeichnet,
genau,
was du gerade gemeint hast. Und der Unterschied zu einer richtigen Wissenschaft ist, Wissenschaft arbeitet methodisch und möglichst umfassend. Das heißt, es versucht wirklich alles an diesem Problem zu erfassen und Methodiken zu entwickeln, um das Ganze belegbar zu machen. Du musst es nachweisen können, das ist wichtig. Ein anderer muss deine Untersuchung nachweisen können. Das ist bei der Präastronautik, die einfach behauptet, damals kamen Aliens auf die Erde und haben zum Beispiel die Pyramiden gebaut, nicht so ohne weiteres möglich, weil das kannst du nicht widerlegen und du kannst es aber auch nicht so richtig beweisen. Aber es ist eine sehr komplizierte Erklärung dafür, dass eine Alternative dazu vielleicht eine viel logischere und einfachere Erklärung ist. Weißt genau. du, worauf ich raus will?
Genau.
Ja, okay.
Genau, und das ist eben dieser idiotische Faktor an diesem ganzen Ding, weil die Sachen, um die die sich kümmern, also die ganzen Funde, die es dazu gibt, irgendwelche Reliefe, Hieroglyphen, Exoglyphen, alles, was so die Grundlage von dem Ganzen bildet, das existiert ja. Und genauso stürzen sie sich eben auch auf religiöse Geschichten oder Dinge aus der Mythologie. Und die Grundformel ist einfach, wenn es irgendwas gibt, was noch nicht so richtig wissenschaftlich erklärt ist, Aliens.
Dann waren es Aliens.
Dann ja. waren es Aliens, definitiv. Und das klingt total lächerlich. Und auch wenn du so Doku-Sendungen darüber guckst, da gibt es einen ganz speziellen, komme ich gleich noch drauf. Ich kann es einfach nicht. Es kam gerade gestern Abend, kam noch eine Folge spätabends, wo ich dachte, gucke ich doch mal rein. Ancient Aliens nennt sich
ja,
die Serie.
Kenne ich, habe ich auch schon gehört, ja.
Und ich habe es, glaube ich, noch nicht geschafft, eine Folge komplett durchzugucken, weil mir der Humbug so dermaßen auf die Nerven geht, dass ich einfach umschalten muss. Es geht nicht. Es ist so unfassbar lächerlich. Aber lächerlich auf einem Thema, was eigentlich ganz spannend ist.
Mhm.
Und das ist immer meine Krux mit diesem ganzen Präastronautik-Zeug. Weil du kannst ein Trinkspiel machen in dieser Serie. Jedes Mal, wenn der Begriff Anhänger der Präastronautik glauben, wenn du bei jedem Mal, wo dieser Satz fällt, einen Shot trinkst, dann bist du nach 20 Minuten weg vom Fenster. Und das ist eben ihre ganze Erklärung. Und das zieht sich eben auch auf religiöses Zeug. Also du kannst selbst die ganz normale biblische Geschichte nehmen. Der brennende Busch, Aliens. David gegen Goliath. David hatte nie die Chance, Goliath zu besiegen. Aber da waren Aliens mit Laserwaffen, die haben Goliath erlegt.
Was Erik von Däniken jetzt zum Beispiel auch behauptet hat, die Engel, die damals in der Bibel erwähnt waren, das waren auch Aliens.
Na klar. Der Stern von, was war es, Bethlehem? Aber ein Alien-Raumschiff.
Alien-Raumschiff, genau. Richtig, so. Aber du hast gesagt, und das interessiert mich jetzt, eigentlich ein spannendes Thema. Was meinst du damit?
Es gibt so ein paar Beispiele an Funden an unterschiedlichsten Orten. Ein ganz großes Beispiel sind zum Beispiel die Nazca-Linien in Peru.
Mhm.
Und der Fakt, dass du diese Bilder, also diese Schabungen, Grabungen, diese Linien, wie man es auch immer nennt, dass du die nur aus hoher Höhe, also nur von oben siehst quasi, reicht bei den Präastronautikern schon aus, um zu sagen, ja, das waren Aliens.
Wie soll es auch sonst gehen?
Das waren Landebahnen für Aliens, das denken die wirklich. Und der Punkt ist aber, diese Nazca-Linien sind ja da.
Ja.
Das heißt, es muss ja einen theoretisch wissenschaftliche Erklärung geben, die wir halt nur noch nicht wissen.
Ja.
Aber da diese Präastronautiker das halt alles sofort für sich claimen und sagen, ja, das sind Aliens, zieht das halt das ganze Ding so dermaßen ins Lächerliche, weil die halt in der Öffentlichkeit viel Wind damit machen.
Es ist eben einfach zu sagen, das waren Aliens und das Thema ist damit erledigt, wie eben wirklich mal nachzuforschen, was es denn sonst noch sein könnte.
Richtig.
Ja, also das ist natürlich die erste, einfachste Erklärung, wo du nicht weiter nachbohren musst.
Mhm.
Und wenn du sagst, das ist über unserem Wissen und damit ist das ganze Ding gut. Was mich an dem ganzen Präastronautik-Zeug stört, wenn wir behaupten oder wenn behauptet wird, das waren Außerirdische, die damals das den alten Ägyptern gezeigt haben oder hier diese Linien gemacht haben, dann traut man das ja einer damaligen Hochkultur nicht zu.
Richtig.
Und außerdem löst es dein Problem nicht. Das verschiebt einfach nur dein Problem. Und damit meine ich Folgendes. Die Alien haben also uns diese Technologie gebracht, ja, damit wir das damals machen konnten. Und woher wissen es jetzt die Aliens? Haben andere Aliens das denen gebracht, damit die zu uns reisen konnten? Also weißt du, das verschiebt einfach nur das Problem.
Und
so kannst du immer weitergehen.
Mm.
Die Aliens, die das denen gebracht haben, haben das von anderen Aliens gekriegt und so weiter. Also das löst dein Problem überhaupt nicht. Es verschiebt einfach nur das Problem. Und du musst ja einer Kultur zugestehen, dass sie von selbst auf sowas kommt.
Richtig.
Und selbst wenn es die Alien gewesen wären, dann müssten die wenigstens auf sowas gekommen sein. Warum sollte das dann bei uns anders sein, dass wir das auch schaffen würden? Weißt du, das ist so ein bisschen...
Ich glaube, das ist so ein Punkt, so weit gehen die gar nicht.
Ja.
Denen reicht einfach nur der Faktor, dass, wenn es da was gibt, was irgendjemand ausgegraben hat, was nicht erklärbar ist oder es nichts Vergleichbares gibt, das ist auch ein schöner Aspekt von denen, dann muss es von Aliens kommen. Ganz einfach.
Es gibt auch so eine große Steinformation. Ach so, übrigens, kurze Info an die Hörer. Das ist nicht das einzige Thema heute. Ich habe danach noch was. Ja? Ja, sorry. Ich habe gelesen, es gibt so eine große Steinformation oder so große Steine. Ich bin aber nicht ganz so tief in dem Thema drin. Die sind auf eine bestimmte Weise bearbeitet worden, also in dem so rechteckige Muster da drin sind, in diesen Stein, also eine Vertiefung. Und das ist bis heute nicht klar, wie diese Steine so bearbeitet werden konnten, weil offenbar wurde es nicht mit Hammer und Meißel da reingeschlagen.
Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist, glaube ich, so ein Ding, was in Brasilien steht.
Ja.
Und das sind in vielen Steinen zum Beispiel der Buchstabe H, also für uns das H, sehr fein und sehr akribisch ausgearbeitet.
Mhm.
Und das ist halt genau so ein Punkt, was dieses ganze Präastronautik-Ding umschließt. Es fußt eigentlich darauf, dass der Mensch in der Lage ist, Dinge in Sachen zu sehen. Mhm. Also das menschliche Gehirn ist ja darauf programmiert, zum Beispiel Gesichter zu erkennen.
Mhm.
So, daraus ergibt sich, wenn du zum Beispiel auf der Wiese liegst und dieses klassische Spiel, oh, guck mal, die Wolke sieht aus wie Da Vinci. Dann ist das natürlich nicht Da Vinci, vielleicht schon, aber man weiß es nicht. Aber das ist einfach daran, weil dein Hirn in dem Moment Punkte scannt und versucht, daraus irgendwas zusammenzusetzen. Deswegen das Gesicht auf dem Mars angeblich, was von Sonden aufgenommen worden ist, was einfach nur eine Felsformation ist, was halt durch Erosion so abgetragen wurde, dass es halt aussieht wie ein gigantisches Gesicht. Oder Gesichter in Bergen oder in Felsen oder sowas. Darauf ist unser Gehirn programmiert. Und das können wir auch nicht abschalten einfach. Und deswegen, es gibt halt viele, gerade bei den Ägyptern oder bei den Olmeken zum Beispiel sehr viele, gibt es halt Figuren und Ritzungen und Zeichnungen an Wänden, die halt komisch proportionierte Personen zeigen, also Humanoide, die halt zum Beispiel aussehen, als hätten sie einen Raumhelm auf.
Ja.
Das ist so der Klassiker. Und das allein reicht schon, dass ein Präastronautiker dir sagt, ja, das ist für mich ein Beweis, hier waren Aliens.
Die waren Aliens.
So, in meiner Welt heißt es aber, da hatte einfach jemand Bock, was zu zeichnen oder in den Fels zu hauen. Und dann war halt auf dem letzten Dorffest war halt ein Typ dabei, der einen coolen Federkopfschmuck sich gebastelt hat. Und den hat er halt versucht, am Felsen festzuhalten.
Ja,
oder er stand komisch in der Sonne und es sah aus wie ein Heiligenschein. Und wenn du das zeichnest, dann sieht es aus, als hätte der Typ einen Raumhelm auf.
Mhm.
Oder er hat unproportional komische Arme. Ja, vielleicht hatte er Bock, das so künstlerisch darzustellen. Aber nee, für einen Präastronautiker sind das dann Tentakel oder Luftschläuche oder sowas.
Mhm.
Oder anderes Beispiel, es gibt Hieroglyphen in Ägypten. Wenn du die ansiehst, ich habe den Namen gerade vergessen, ich habe es mir leider auch nicht notiert. Wenn du die ansiehst, dann siehst du drei Hieroglyphen. Das eine sieht aus wie ein Kampfhubschrauber, das andere wie ein Flugzeug und das dritte wie ein Raumschiff.
Mhm.
Du siehst das sofort, wenn du drauf guckst, weil diese Form deinem Hirn signalisiert, das ist ein Kampfhubschrauber, weil du weißt, wie ein Hubschrauber aussieht. Das aber für die Ägypter vor 4000 Jahren was völlig anderes war.
Mhm.
Das ist auch kein Düsenjet, das ist irgendwas anderes. Aber dein Gehirn baut das halt zusammen. Und das allein reicht diesen Leuten schon aus, um zu sagen, ja, wir sind Wissenschaftler, das waren Aliens.
Was ich auch schade finde bei der Theorie, dass man, das hast du gerade ganz schön gesagt und verdeutlicht, der Typ mit dem Helm.
Mhm.
Du erkennst ja den Leuten auch ein bisschen Kreativität ab, die damals gelebt haben. Die haben ja auch vielleicht Bock gehabt, einfach mal was Lustiges zu machen. Also muss ja nicht genau das jetzt gewesen sein. Und ich sage jetzt auch nicht, dass genau das jetzt irgendein Comic war, das sie halt damals an die Wand gepinselt haben. Aber könnte ja auch sein.
Natürlich.
Das wäre eine wesentlich naheliegendere Erklärung.
Das ist auch eigentlich eine schöne Erklärung, die ich eigentlich immer gern als Gegenargument nehme. Guck dir doch mal an, was in unserer heutigen Zeit alles als Kunst durchgeht.
Ja, klar.
Ich meine, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Nächste Stadt, vor ein paar Jahren hat einer ein bisschen Stahl zusammengeschweißt, hat das auf den Marktplatz hingeworfen und hat gesagt, hier Kunst. 400.000 Euro.
Stimmt, ja. Gibt es viel hier in der Gegend.
Oder geh mal nach Berlin zu diesen ganzen Kreativ-Hipstern, was die da zusammenklöppeln den lieben langen Tag.
Hm?
Die lecken mit der Zunge über einen Bahnsteig und nennen das Kunst. Also warum darf ein Ägypter vor 4.000 Jahren nicht die Fantasie gehabt haben und gesagt, oh, der ist bestimmt witzig, wenn der jetzt einen viereckigen Kopf hat, das wäre total verrückt.
Hm?
So Leute gab es mit Sicherheit damals auch.
Ja, wieso nicht?
Und zwar ohne, dass sie verfolgt oder verbrannt worden sind. Auf irgendeinem Scheiterhaufen. Es gab auch Künstler.
Ja.
Ich meine, ne?
Das ist auch so, die Erklärung ist auch unnötig kompliziert. Warum? Es ist viel wahrscheinlicher, und damit Sherlock Holmes, ja, es ist viel wahrscheinlicher, dass es die einfachste mögliche Erklärung ist. Das ist die wahrscheinlichste.
Aber das bestätigt sie halt nicht in ihrem unerschütterlichen Glauben, dass uns Aliens besucht haben. Mhm. Und das auch immer noch tun. Und eben das Ganze, was da noch mit dranhängt. Also die Aliens haben die Pyramiden gebaut. Da gibt es ja einen ganzen Handlungsstrang. Also die haben uns ja das Wissen damals gebracht, wie man Pyramiden baut oder haben sie sogar gebaut. Diese scharf gezeichneten Hieroglyphen haben sie mit ihren Laserwaffen rausgeschnitten natürlich. Mhm. Und dann geht der Glaube weiter, dass sie irgendwann zu mächtig geworden sind. Und dann gab es einen Atomkrieg. Mhm. Und deswegen ist nach den Ägyptern auch so viel Wissen verschwunden gegangen, bis zu den Römern hin wieder. Das ist so die Erklärung, was der Grund war, warum das passiert ist. Oh, die Erdlinge werden zu mächtig, wir schmeißen Atombomben, wo auch immer wir die herhaben, mhm. und verhindern, dass sich das Wissen ausbreitet.
Ich finde, als Kind mochte ich sowas. Mhm. Also jetzt nicht die Atombombengeschichte, aber
ja, so der Däniken-Kram und so.
Ja, dieser Däniken-Kram. Mhm. Weil es ist schön, wenn man träumen kann. Das will ich auch keinem absprechen. Mhm. Ja, wenn man das sich so ein bisschen reinträumen kann, überlegen, wie wäre denn das, wenn? Ja, mhm. Das ist ja auch unsere Kreativität, die wir haben dürfen. Und mit solchen Gedanken darf man ruhig mal rumspielen.
Klar.
Aber das breit als Wissenschaft zu verkaufen, mhm. weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Hilft uns, glaube ich, jetzt nicht. Es sei denn, manche Leute haben einfach Bock drauf und machen nichts Schlimmes. Dann soll es mir auch egal sein. Mhm.
Ja? Klar, ist logisch. Es kann ja jeder glauben, was er will. Wenn da jemand dran glaubt, ist für mich auch mhm. okay, solange er nicht versucht, mich zu bekehren. Aber es ist halt schon schräg. Und das Ganze geht halt tatsächlich zurück auf diese Zeit von Atlantis sogar. Ja. Das ist ja auch so ein schönes Fantasiethema. Und jetzt beim Recherchieren habe ich gelernt, dass es mit Mu, also M-U,
ja.
und Lemuria noch zwei von diesen angeblichen Hochkulturen gibt, die irgendwann einfach untergegangen sind.
Neben Atlantis.
Neben ja. Atlantis, genau. Das ist so das Dreigestirn der Hochkulturen, die damals schon in der Lage waren, zu fliegen und Raumschiffe zu haben, und niemand weiß irgendwas darüber. Damit hat das Ganze ja angefangen mit der Präastronautik, mhm. und das zieht sich halt ja bis heute durch. Das hat in den, hatten wir ja auch schon bei dem UFO-Thema, in den 50ern, 60ern hat das Ganze nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen, weil eben dieser UFO-Hype da war.
Ja.
Und da kamen dann auch so Theorien auf wie die Hypothese der Astronautengötter. Und die besagt halt eben, dass die Außerirdischen eben großartige Götter waren, die hier bei uns gelandet sind und uns quasi hier ausgesetzt haben. Also, dass wir eigentlich nur der Besitz von denen sind und die halt gucken, ja, was machen wir denn so wie in so einem Brutkasten oder so. Mal gucken, was passiert.
Hatten
so Experimentenplaneten.
Hatten wir nicht auch mal eine Folge über Aliens und Wissenschaft gemacht und erklärt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die tatsächlich hierher kommen können.
Die Folge haben aber die ganzen Präastronautiker offenbar nicht gehört seit den 60ern.
Das stimmt. Hört mal rein. Das ja. wäre hilfreich, um das jetzt alles noch mal ein bisschen aufzurollen. Es war übrigens eine sehr erfolgreiche Folge, muss man dazu sagen. Ja.
Oder liefert uns endlich Beweise dafür, dass ihr recht habt. Ihr könnt euch aussuchen, wie schwer oder leicht ihr es haben wollt.
Am besten ein Alien wäre gut.
Genau, richtig.
Das würde ich dann schon mal gern sehen.
Ja. Was habe ich denn noch? Ja, genau, in den 60ern kam das Ganze dann nochmal richtig hart. Da ist auch das erste Mal Erich von Däniken.
68.
Auf der Bildfläche. In 68 hat er sein erstes Buch rausgebracht.
Ja, Erinnerungen an die Zukunft.
Ja, ich war schon wieder auf Amazon und war schon kurz davor, so ein Buch zu kaufen, was so als das Grundwerk von irgendeinem Autor, und drunter stand dann aber auch herausgegeben von Erich von Däniken. Mhm. Es kostet nur 3 Euro bei Amazon. Vielleicht werde ich noch schwach. Mal gucken. Ist ja
jetzt nicht mehr so viel.
Nee, das stimmt.
Aber es ist ein guter Redner, er kann gute Vorträge halten. Das muss man sagen.
Das sind sie alle.
Natürlich, klar, damit es halt Spaß macht. Das ist ein Märchenonkel.
Genau, deswegen funktioniert auch diese Ancient Aliens-Sendung so gut. Mhm. Die wird moderiert von diesem, jetzt muss ich mal gucken, Giorgio Tsoukalos. Mhm. Den hast du garantiert schon mal gesehen, weil der ging nämlich als Meme im Internet steil. Okay. Das ist dieser Typ, der so aussieht wie eine Mischung aus Erich von Däniken und Indiana Jones. Mhm. Haare, als hätte er gerade in die Steckdose gelangt. Mhm. Und hat beide Hände so oben, und meistens steht unten drunter nur Aliens. Ah, dieses Meme wird benutzt, wenn man halt was nicht erklären kann, und dann Aliens. Also das typische Präastronautik-Ding. Mhm. Und dieser Typ, der ist übrigens 46, also gar nicht mal so weit weg von uns. Mhm. Und das Spannende ist, der hat nicht nur diese Sendung, sondern er ist auch der Herausgeber des Legendary Times Magazines. Um was es da drin geht, kannst du dir denken. Aber in seinem Lebenslauf fand ich sehr spannend, er war 12 Jahre lang Direktor eines Erich von Däniken Centers für Astronautikforschung oder Präastronautikforschung.
Ah ja. Oh,
da schließt sich der ganze Kreis wieder. Ja, also wer mal Bock hat auf den einschlägigen Doku-Kanälen, NTV und sowas, da läuft ab und zu mal so eine Folge davon, könnt ihr euch gern mal geben. Es ist echt witzig, aber es wird auch sehr schnell stressig. Und ja, was natürlich auch noch dazu kommt, es gibt ja noch viel mehr, wo in diesem Fahrwasser mitfahren. Diese selbsternannten Präastronautik-Experten oder Urzeitforscher oder Leute, die irgendwelche Symboliken deuten, da gibt es ja mittlerweile einen Haufen. Und die sammeln sich halt unter verschiedenen großen Verlägen, die halt bekannt dafür sind, dass sie halt solchen Humbug veröffentlichen. Und da muss man, oder muss ich, glaube ich, im deutschsprachigen Raum vor dem Kopp-Verlag mal ein bisschen warnen. Mhm. Weil das ist so dieses Sammelsurium für diesen ganzen Dreck von diesen Autoren. Allein schon deswegen, weil der Kopp-Verlag mittlerweile als rechtsextrem und rechtsesoterisch, das Wort kannte ich vorher auch noch nicht,
kenne ich auch nicht,
eingestuft ist. Das ist eben, wenn du Esoterik benutzt, um halt irgendwelchen rassenfeindlichen Mist zu verbreiten.
Da geht es natürlich wieder in eine Richtung, die gar nicht gut ist. Also
richtig.
Ich finde das immer eine witzige Geschichte. Ich finde es ab dann problematisch, wenn wirklich jemand so stark daran glaubt. Nein, anders. Ich finde es ab dann problematisch, wenn du Geld damit verdienen willst. Und zwar mit Leuten, die halt wirklich überzeugt davon sind. Und ich finde es dann problematisch, wenn du es benutzt, um andere Botschaften damit zu verbreiten.
Ja. Aber es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch ein Punkt, der Erich von Däniken seit Jahrzehnten vorgeworfen wird, dass er den ganzen Kram nur aus Kommerz betreibt.
Einfach
dass er nur
selber gar nicht dran glaubt, sondern ja.
Sondern einfach nur die Leichtgläubigkeit der Leute ausnutzt. Und das ist der Punkt, wo wir dann halt auch wieder in der Esoterik mit drin sind. Weil gerade dieser Kopp-Verlag, der bündelt halt diese ganze, Entschuldigung, Scheiße, die aus allen Strömen da reinkommt. Also Präastronautik, Aliens, komische Ansichten, was die Weltherrschaft angeht, Schwurbler-Gedöns über Corona, dass es Echsenmenschen gibt, die das alles geplant haben. Dieses ganze Zeug läuft bei diesem Kopp-Verlag zusammen. Und ich glaube, die haben das Ding nur noch nicht zugemacht, weil der Verlag mittlerweile auch so Heilzeugs und Medikamente, so Mineralien und Lutschkiesel und lauter so Zeugs, alles, was so esoterisch mit drin ist. Aber ich glaube, da steckt dahinter eine ganz, ganz perfide, böse Sache eigentlich.
Keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Wie gesagt, ich kann nur dazu sagen, sobald man eben versucht, Geld damit zu machen und Leichtgläubige auszunutzen, finde ich es halt nicht gut.
Also wenn du auf der Schiene recherchierst, glaube ich, landest du relativ schnell irgendwo mal beim Kopp-Verlag. Ja, weil irgendein Autor erwähnt wird, der irgendwo mal was veröffentlicht hat. Und da geht es halt wirklich bis in die allerkrudesten Winkel. Also wirklich so Sachen, Firmen, die die Welt regieren, Geheimverbünde, die Welt regieren, Reptilien, die Welt regieren. Also eigentlich werden wir von 15 Parteien gleichzeitig regiert, die sich irgendwie alle bekämpfen. Präastronautik sind dabei, natürlich waren es Aliens.
Da finde ich es schade, wenn ich mich so an die Geschichten von Erich von Däniken von damals erinnere. Das war ja ein bisschen harmloser. Damit hast du ja nichts Böses gemacht im Endeffekt. Also außer, dass er vielleicht Geld damit verdient hat, was okay ist.
Er hatte halt damals auch nur seine Bücher und seine Lesungen. Es gab halt noch kein Internet damals. Ja, diese Zeit gab es. Und da war das halt nicht so einfach. Wenn du heute mit sowas Erfolg hast, dann gehst du über Instagram, TikTok, guck dir den Instagram-Hexentrend an von vor 1-2 Jahren.
Ja, ist schon richtig. Aber was ich sagen wollte, damals waren das eben recht harmlose Geschichten, die du dir anhören konntest. Du konntest dann Spaß dabei haben. Also ich hatte Spaß
natürlich,
dabei
klar,
damals.
Logisch.
Auch und habe mir das angehört und über Aliens in der damaligen Zeit nachgedacht und fand es erstmal witzig und dann hat es sich für mich auch erledigt. Ich glaube, das ging vielen so.
Ja.
Geht wahrscheinlich heute auch noch vielen so, dass sie denken, ah ja, ist ganz witzige Theorie, höre ich mir mal an und dann ist auch gut. Und viele werden auch diese Ancient Aliens so anschauen, dass sie sagen, ah ja, lustige, witzige Theorien. Und macht man sich kurz Gedanken und dann vergisst man
es. Genau, das Ding ist halt, sie untermauern das halt auch immer so mit so halbgaren Argumenten, dass es so einigermaßen logisch klingt. Und ich glaube, wenn du jetzt nicht ganz so ein, also wenn du jetzt in dem Thema nicht so drin bist oder so ein komischer Typ wie ich, der das auch noch recherchiert, bist, dann klingt das schon spaßig. Und dann siehst du halt, denkst, ja, die haben da Linien in den Boden gekratzt als Landebahn für Außerirdische. Dann denkst du halt, klar, die konnten damals nicht fliegen. Also für wen sollten die das gebaut haben? Das macht schon Sinn.
Wenn ich mich darauf einlasse und sage, ich möchte jetzt mal so eine Stunde meiner Realität entfliehen, ja, dann kann ich mir das angucken, bin dann eine Stunde dabei und denke so, oh ja, cool, Aliens. Und danach holt mich dann die Realität wieder ein und denke, ja, oder auch nicht. Ne?
Oder auch nicht.
Inzwischen, ich habe auch mal versucht, eine Folge zu gucken. Ich kann es auch nicht mehr. Konnte ich das schauen. Mhm. Aber heute kriege ich es auch nicht mehr hin. Also das heute würde ich jetzt keine Folge mehr durchhalten.
Die kommen halt so schnell in Wege rein, wo du denkst, nee, also nicht mal fürs Fernsehen, Entschuldigung. Also nicht mal RTL können sowas rausbringen. Das geht einfach nicht. Was erzählt ihr da?
Ja. Hast du noch Infos dazu? Das habe ich auch noch ein Thema dabei.
Nee, eigentlich haben wir soweit alles abgeklärt. Also es ist mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man es so konsumiert, um mal zu lachen, ist es okay. Mhm.
Aber mal Gedanken schweifen zu lassen.
Ja, das spricht ja alles gar nichts. Ich meine, wir reden ja jetzt auch darüber, ohne dass wir uns gleich holen uns die Aliens ab. Hoffe ich nicht.
Hoffe ich auch nicht.
Aber es ist halt auch wieder so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Einstiegsdroge. Weil wenn du halt dann mal anfängst, da tiefer in diesen Fuchsbau reinzugehen und dann Großeinkauf bei diesem Verlag machst zum Beispiel, da kannst du schon relativ heftig abdriften, wenn das sein muss. Und dann geht dein Weltbild halt flöten. Und dann hockst du halt auch irgendwann mit einem Aluhut und glaubst, dass im Keller von der Regierung die Merkel mit Echsenmenschen Kinderblut zapft.
Okay, also bleibt vernünftig, guckt's gerne an und habt euren Spaß dabei. Mhm. Bis dahin alles gut. Und, bleibt in den Gedankenspielereien drin und dann kommt irgendwann zurück.
Genau.
So kann man es, glaube ich, da zusammenfassen.
Kann man lustige Gespräche drüber führen, gar keine Frage, aber ja.
Diese, ganz abschließend noch, weil ich gerade vorhin diese Steine erwähnt habe, die diese Einkerbungen hatten, ja, die eben nicht gemeißelt worden sind und wo man heute nicht weiß, wie die da reingekommen sind. Da gibt es aber Theorien dazu, wissenschaftliche Theorien, dass die zum Beispiel mit einer Art chemischen Reaktion da eingebrannt worden sind. Mhm. Es gab dann vielleicht damals eine Art chemischen Stoff, mit dem man diesen Stein aufgeweicht hat und ihn dann so bearbeiten konnte. Das gibt's heute auch. Das ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Mhm. Das könnte zum Beispiel eine mögliche Erklärung gewesen sein, wie das damals sein hätte können. Mhm. Also an solchen Theorien hänge ich dann eher fest, wenn ich es dann mal von der wissenschaftlichen Seite.
Ich meine, es ist ja, du, das hast du ja bei allem. Ich meine, ich habe vor kurzem eine Doku gesehen, da haben sie angewandte Archäologie betrieben. Das heißt, sie haben versucht nachzubauen, wie die Handwerker damals die Pyramiden gebaut haben. Und das fängt halt damit an, dass du halt eben einen 3x3 Meter großen Steinblock so sauber wie möglich aus einem Steinbruch heraustrennst.
Ja.
Und sie haben es geschafft am Ende mit den handwerklichen Mitteln, die sie da hatten, also irgendwelche Kupfermeißel und so Zeugs, was die Ägypter halt auch hatten. Also es ist möglich. Es ist halt verdammt anstrengend. Du brauchst einen Haufen Menschen.
Ja, hatten
aber
sie ja.
Wenn man bedenkt, wie viel Tausende und Abertausende von guten und geschulten Arbeitern damals beim Pyramidenbau eingesetzt wurden, finde ich das nicht so von der Hand zu weisen. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, den auch viele vergessen, gerade beim Bau der großen Pyramiden, also Gizeh und sowas, das waren ja alles keine Sklaven. Hm. Es wird ja immer dargestellt, als hätten die Pharaonen sich alle Sklaven gehalten. Im Gegenteil, das waren reguläre Arbeiter, die auch dafür bezahlt worden sind, dass sie da arbeiten. Das heißt, die hatten eine völlig andere Motivation als zum Beispiel ein Sklavenarbeiter, der halt das Nötigste macht und ein paar Peitschenhiebe über sich ergehen lässt. Aber bei den Pyramiden waren das richtige, fest angestellte Arbeiter, die sogar im Umkreis um die Pyramiden ihre eigenen Begräbnisstätten hatten.
Es gibt übrigens ein ganz tolles historisches Dokument dazu, das man sich anlesen kann. Und ich habe es vor kurzem komplett gelesen. Asterix und Kleopatra. Kann ich empfehlen.
Lach nicht, ich hatte bei den Sklaven gerade genau das Bild im Kopf.
Genau, ne? Richtig. Und das ist super, super. Ja, und da wird auch genau das thematisiert. Das sind keine Sklaven, die peitschen sich immer gegenseitig aus.
Genau, jeder ist mal dran.
Ja. Ich habe auch ein ganz tolles Thema dabei.
Gut, dann lass uns mit der Präastronautik abschließen.
Lass uns da mal abschließen. Und dann habe ich eins dabei, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, was macht eigentlich einen guten Laber-Podcast aus?
Die Frage hat sich ja beantwortet, wenn ihr die letzten 20 Minuten oder so mitgehört habt. Genau das macht es aus.
Zum Beispiel.
Spannende Themen.
Nein, ich
zwei Idioten, die drüber reden.
Das ist tatsächlich ein Faktor davon. Ja. Mhm. Ich habe mal bei den Großen reingehört. Also bei mehreren. Ja. Fest und Flauschig gibt es ja, Kalk und Welk, Baywatch Berlin und so weiter. Was machen die eigentlich so? Also ganz wichtig, also ich habe mir jetzt mal die Punkte für mich zusammengeschrieben, von denen ich glaube, dass es wichtig ist für einen erfolgreichen Laber-Podcast.
Dann laber mal los.
Punkt Nummer eins, fröhliche Podcast-Hosts, die gute Stimmung machen.
Check
haben wir, ja.
So easy.
Zwei bis drei Leute wäre schon. Das ist eine. Interessante Persönlichkeiten mit einem interessanten Leben.
Ja,
ja,
doch.
Also wir sind jetzt halt aber nicht berühmt. Uns kennt ja kein Schwein außerhalb
vom Podcast. Wir kommen ja auch
nicht aus Berlin, wa? Ja, das richtig.
Ja.
Aber
ich will da auch nicht hin,
wa? Nee. Ja, aber das hilft, ne? Also
ja, einen natürlich
groß zu machen, hilft es, interessant zu sein. Und
oder es hilft auch, wenn man vorher berühmt ist.
Es hilft, wenn du vorher berühmt bist.
Und so.
Dann hast du es ganz einfach mit einem Podcast. Mhm. Da haben wir natürlich Nachholbedarf.
Das heißt, wir müssen jetzt noch berühmt werden.
Wir müssen halt jetzt irgendwie noch berühmt werden und dann ist das viel einfacher hier.
Hollywood?
Nein, Deutschland berühmt.
Boah. Also ja. So Elias Mbarek berühmt.
Ja, da komme ich gleich noch zu. Aber vielleicht können wir mit den anderen Punkten noch was machen. Punkt 3, interessante Themen.
Check.
Ja, schon. Und da habe ich aber eine Frage an unsere Zuhörenden. Zum Beispiel, was ist denn jetzt für euch ein interessantes Thema? Ist euch lieber, wir machen eine Podcast-Folge mit einem Thema und beschäftigen uns damit? Oder wollt ihr jetzt so mehrere Themen hintereinander haben?
Also Häppchen.
So häppchenweise. Oder damit so während der Folge einfach mal so ein bisschen Abwechslung drin ist und das Ganze so ein bisschen rumswitcht. Keine Ahnung. Schreibt uns doch einfach mal an mail@ausmangelanbescheidenheit.de oder folgt uns auf Instagram, ausmangelanbescheidenheit. Da könnt ihr uns auch schreiben.
Genau. Weil die Frage haben wir uns nämlich auch schon gestellt.
Haben wir auch schon gestellt. Wollt ihr jetzt mehr so Themen, Einzelthemen oder unterschiedlich? Weil ich habe zum Beispiel einer Kollegin gesagt, oder eine Kollegin wollte bei uns reinhören und dann hat sie sich so die Folgentitel angeguckt und hat dann in diese Folgen reingeklickt, wo eindeutig war, worum es geht. Also zum Beispiel Aliens vs. Wissenschaft oder das Interview mit Marcel, das wir geführt haben oder KI. Da war klar, in den Folgen geht es genau darum.
Richtig.
Da kann man gut einsteigen. Bei den anderen weißt du nicht, was du kriegst. Ja, Elefanten auf der Autobahn zum Beispiel, keine Ahnung.
Ja.
Aber eine super witzige Folge, hört da ruhig mal rein. Ja, also da wäre es cool, wenn ihr uns mal Rückmeldung geben würdet.
Da wäre halt so ein Barometer nicht schlecht, weil jeder hat es ja anders. Mhm. Man kann es wahrscheinlich auch nicht jedem recht machen.
Stimmt. Ich stelle es aber auch daran fest, wenn ich einfach mal gucke, wie viel die Folgen gehört werden, dann sehe ich schon, dass die Folgen, die öfter angeklickt werden, die sind mit einem Einzelthema-Titel. Ich weiß aber nicht, ob das die besten sind. So, mal gucken. Also ich finde alle toll.
Natürlich.
Aber ich weiß ja jetzt nicht, was ihr da dahinter stehen.
Aber genau. Ja, schreibt uns doch gern mal und gebt uns mal ein bisschen Input, was ihr so hören wollt.
So, Punkt 4. Achtung. Ein Assi-Promi, über den man berichten kann.
Wo soll ich anfangen?
Nee, also du brauchst, also pass auf, ein Assi-Promi. Was meine ich damit? Zum Beispiel Baywatch Berlin, die haben den Currywurstmann, über den sie regelmäßig berichten. Ja, der Currywurstmann, der saß jetzt auch im Knast 14 Tage und hat ein Buch darüber geschrieben.
Okay.
Wie sein 14 Tage Knasterlebnis war.
Mhm.
Ja. Oder den Sexschaman.
Klar.
Der Sexschamane ist hier.
Wer kennt ihn nicht?
Ja, der Sexschamane, der sich in die Royals von Schweden eingeheiratet hat.
Der Sexschamane.
Ja. Und da halten die eben die ganze Zeit die Leute auf dem Laufenden. Also es sind einfach so witzige, lustige Promis. Und ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, was ist denn ein Podcast-tauglicher Assi-Promi? Also was suchen wir denn da? Wir suchen ja jetzt nicht eine Gina-Lisa Lohfink oder so irgendwas, sondern wir suchen ja Assi-Promis, wo es Spaß macht, drüber zu reden. Habt ihr uns vielleicht einen Tipp für einen Assi-Promi, den wir nehmen können? Also ich bin jetzt kein Bunte-Leser oder das neue Blatt oder wie die ganzen Blätter da heißen.
Ne? Die Gala zum Beispiel.
Nee, da bin ich leider auch raus. Deshalb bin ich da jetzt nicht so informiert, aber ihr könnt ja vielleicht einfach mal gucken, habt ihr so einen Assi-Promi-Vorschlag? Ich habe ein paar Regeln aufgestellt, wie so ein Assi-Promi zu sein hat, damit es sich lohnt, darüber zu reden, ohne dass man sich in die Nesseln setzt.
Okay, also muss, ohne dass uns jemand verklagt.
Der muss so. Auch gegoogelt sympathisch sein. Verstehst du?
Ist aber schon.
Also pass auf. Er sollte sympathisch sein. Er oder sie sollte sympathisch sein. Also der Promi. Ein bisschen dumm wäre gut. Nur so ein bisschen dumm. Also so süß dumm. Nicht dumm.
Okay.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich bin noch...
ein bisschen dumm. Mhm. Und aktuell muss er sein. Also nicht irgendwas von gestern. Ich muss nicht über Veronika Poth sprechen. Verona Poth.
Verona Poth.
Ja. Verona Poth sprechen.
Ja, das ist ja schon weg vom Fenster, ja, eigentlich.
Genau, richtig. Und inzwischen macht die ja auch ganz intelligente Auftritte und so.
Mhm.
Also ich weiß keinen. Ich habe mal geguckt. Es ist gar nicht so einfach, jemanden, der diese Anforderungen erfüllt. Also sympathisch, ein bisschen dumm und aktuell.
Vielleicht sollten wir mal eine KI befragen.
Das könnten wir machen. Es hat mir einen sympathischen, bisschen dummen, aktuellen Promi. Aber so auch ein, so ein netter. Also kein Vollidiot, ne?
Das ist aber schon ein schwieriges Spektrum.
Es ist schwierig. Und vielleicht können die Hörer und Hörerinnen da draußen einfach mal ein bisschen recherchieren, uns ein paar Tipps geben oder so. Oder vielleicht habt ihr auch Vorschläge für tolle Themen, die ihr mal besprochen haben wollt. Das muss jetzt nichts Hochtragendes sein. Das kann auch irgendein Quatsch sein. Zum Beispiel der Philipp. Der Philipp hat ja mal gesagt, dass er regelmäßig unseren Podcast hört. Vielleicht hat der ja mal einen Vorschlag. Und jetzt, ja, ich spreche jetzt dich an, Philipp.
Genau, hallo.
Hallo, Philipp. Schön, dass du uns hörst. Super, dass du dabei bist. Und jetzt denkt wahrscheinlich der Philipp da draußen, ah ja, die meinen jetzt irgendeinen Philipp. Aber wenn ich mal auf unsere Hörerzahlen gucke, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir genau dich meinen. Wir haben noch nicht so viele Hörer, dass da mehrere Philipps dabei sind. Es ist wahrscheinlich nur einer.
Außer die Schreibweise, wie ich vorhin meinte.
Außer die Schreibweise ist natürlich anders. Dann ist es das mehr. Also F, wenn du dich mit FY schreibst, dann. Also FY, Philipp.
Dann nee, wir meinen schon dich.
Ja.
Im Speziellen.
So, richtig dann. Da, schreib uns doch einfach mal, vielleicht hast du auch einen Themenvorschlag für uns, was wir hier vorstellen können.
Genau.
Genau. Oder liebe andere Leute, die uns schon kontaktiert haben.
Weil das mit den charmanten und witzigen Hosts, das haben wir ja schon abgehakt.
Also von daher. Oder die Feli.
Genau.
Die kann auch gerne mal einen Vorschlag machen.
Mhm.
Ja. Also wir kennen ja ein paar unserer Hörer, HörerInnen. Die können gerne mal so ein paar Themen reinreichen. Dann verwursten wir die.
Oder halt super cute, pseudodumme Promis.
Ja, wenn ihr da einen Tipp habt, wäre das auch nicht schlecht. Wobei, jetzt müssen wir eher die Sandra fragen. Die hat vielleicht Promi-Tipps.
Die kennt sich da vielleicht besser mit aus.
Genau, weil die ist in diesem ganzen Reality-Dings dabei. Aber ich möchte jetzt nicht so ein ehemaliges GNTM-Model, das ist schwierig.
Ja, das ist ja Schnee von gestern.
Ja, das, ja. Die neue Folge habe ich gar nicht mehr gesehen, die neue Staffel GNTM.
Oh, tut mir leid, ich habe alle noch nicht gesehen.
Oh, und was ich ja gar nicht, Mensch, ich habe dich noch gar nicht damit genervt, dass ich ja jetzt Kaulitz und Kaulitz angucke auf Netflix.
Mhm.
Hier mit Kaulitz und Kaulitz.
Ja, ja, durch den Monsun und so. Hier die.
Ja, genau, Tokyo Hotel.
Tokyo Hotel.
Kaulitz. Ist super gut. Ist total witzig. Und ja, nee, also die erzählen halt,
worum geht's denn da genau?
Ja, um ihr
Leben. Ich habe mich schon geärgert, dass ich die Fratzen neulich auf meiner McDonald's-Tüte hatte.
Bill und Tom.
Ja.
Kaulitz.
Mhm.
Da geht's ein bisschen um ihr Leben, was sie so tun und was sie so für Probleme haben. Das ist so ein bisschen die Kardashians in nett. Also ein bisschen weltlicher.
Okay.
Wo du dann denkst, also das ist eine Serie, die guckst du an, die ist schön gemacht, die kommen sympathisch rüber und es geht eigentlich um nicht viel. Also du hast nicht wirklich Probleme da drin. Also die haben dann so pille-palle Probleme, dass sich
erste Weltprobleme.
Ja, dass sich einer Nagel abgebrochen hat, der nicht nachwächst und so. Und da machen sie eine ganze halbe Stunde draus.
Wow, okay.
Ja, also aber um sowas geht's und das ist schön geschrieben, das sind schöne Bilder,
Also es ist kein Podcast, das ist eine Serie.
So eine Netflix-Doku.
Netflix-Doku, okay. Ja,
die sind dann mit der Kamera nebenher gelaufen, haben einfach ihr Leben gefilmt. Und dann kannst du einfach mal in so ein Kaulitz-Leben reingucken.
So wie bei den Osborns früher.
Ja, wie bei den Osborns, genau. Die Ossi. Ja, nicht ganz so vielleicht, aber ja, so in der Richtung.
Okay,
genau, ja.
Dann werde ich da später mal reingucken.
Wie die Osborns, nur in Farbe.
Ja,
so kannst du dir das in etwa vorstellen. Und da ist mir aber auch noch eine Frage eingefallen, die ich jetzt hier mal mitbringen möchte. Merkst du, der zweite Teil dieser Folge hat eine ganz andere Stimmung wie der erste. Also am Anfang war es hier die Aliens, Präastronautik und so, ein bisschen nachdenklich und wissenschaftlich und jetzt gar nicht mehr.
Gut, da liegt halt auch nicht viel Wissenschaft dahinter, hinter Promis, aber.
Das ist richtig.
Ja.
Aber jetzt habe ich mir eine Frage gestellt und zwar, habe sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse, darf man sich über Luxusprobleme beschweren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Bernd ist so stressig, ich muss jeden Tag im Pool meinen pH-Wert kontrollieren. Das ist so schlimm für mich, weil ich jeden Tag mit Teststreifen da rausstiefeln muss, kontrollieren, ob pH-Wert und Chlorgehalt stimmt und dann nachwürzen. ist es wirklich ein Problem, über das ich mich öffentlich beschweren darf? Oder sagt dann jeder, was hast du für ein Problem?
Das wird wahrscheinlich der Fall sein.
Und wo fängt das an? Da darfst du dich beschweren, dass du im Stau stehst? Heißt ja, du hast schon mal ein Auto. Du Bons.
Ja, das ist richtig.
Verstehst du?
Ja, ja. Also ich glaube schon, dass man sich für sich selber damit beschweren kann. Also bei sich selber.
Ja.
Also indem du jetzt an deinem Pool stehst und schimpfst wie ein Rohrspatz, weil du so viele Teststreifen kaufen musst. Mhm. Aber gut, es kommt drauf an, wie hoch dein Selbstwertgefühl ist, wenn du damit an die Öffentlichkeit gehst.
Achso, ich dachte, der Klogehalt.
Der auch.
Ja.
Aber wenn du jetzt auf deinen X-Account gehst und damit in die Welt hinaus posaunst, wird es wahrscheinlich am Anfang niemand interessieren. Mhm. Wenn du jetzt ein Promi wärst, wäre es wahrscheinlich anders.
Ja, das ist es nämlich. Die haben ganz andere Maßstäbe, ja. Wenn die sich über sowas beschweren oder dass halt, keine Ahnung, beim Ferrari die Felge abgefallen ist, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Dann ist das sehenswert. Wenn ich das mache, protze ich rum. Oder es ist halt peinlich.
Naja, es ist halt ein anderes Level. Mhm. Wobei, wenn an deinem Ferrari die Felge abfällt, dann bist du auf dem gleichen Niveau, wie wenn das Bill Kaulitz passiert.
Dann klebe ich sie halt wieder dran und stelle ihn ins Regal
zu. Richtig, ja. Oder orderst dir das Teil bei Lego nach oder so. Aber viele sagen, es sind First World Problems, aber es sind ja trotzdem Problems für dich in dem Moment. Also es wäre jetzt, also aus meiner Sicht würde ich damit jetzt nicht in die Welt hinaus posaunen, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt stehe und in meinen Geldbeutel gucke und sage, ah, ich habe die schwarze American Express daheim vergessen. Bei den anderen 15. Und ich habe nur 1.000 Euro Bargeld dabei. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich gar nicht mehr einkaufen.
Schwierig, gehen. Ne? Schwierig.
Das ist für mich in dem Moment ein Problem. Wenn ich das aber hinaus posaun.
Weißt du, dann mangelt es dir einfach an Bescheidenheit. Boah.
Den habe ich nicht kommen
sehen. Den hast du nicht kommen sehen.
Den hab,
ab, der Aufbau war unglaublich.
Der gut, hat mich überfahren wie der Ferrari von Bill Kaulitz. Du hast genau darauf hingearbeitet, ne?
Du Schlawiner. Nee, ist mir gerade eingefallen.
Verrückt.
Wahnsinn, ne?
Und trotzdem würde ich sagen, wenn es für dich ein Problem ist, ist es ein Problem. Mhm. Wenn halt jemand anders da keinen Ferrari hat, dann ja, kann ihm auch keine Felge abfallen. Aber der hat halt andere Probleme.
Stimmt. Also
der hat halt keinen Euro dabei für den Einkaufswagen.
Meinst du, man soll sich dann im Stillen für sich selber beschweren, ist dein Rat dann an der Stelle. Ja?
Finde ich generell eigentlich. Ja. Also
nicht bei anderen.
Ich meine, wenn du dich jetzt über dein pH-Gehalt bei deiner Frau beschwerst, ist das okay, weil das ist ja in deiner Bubble quasi. Oder wenn du dich bei mir beschwerst, ist es auch noch okay. Dann denke ich halt, ja, der Andi hat, jeder hat Probleme. Ne?
aber sonst macht das keinen Sinn einfach.
Nee, warum soll ich mich bei wildfremden Menschen beschweren, dass ich keinen Chip für den Einkaufswagen dabei habe? Das bringt ja nichts.
Du kannst es ja, weißt du, kannst diese Beschwerde ja als Vehikel nehmen, um bestimmte Informationen zu vermitteln. Wenn ich jetzt zum Beispiel einem Arbeitskollegen sage, dass bei meinem Ferrari schon wieder die Radkappe abgefallen ist, dann sage ich ihm ja nicht, da ist eine Radkappe abgefallen, sondern ich sage ihm ja, ey, ich fahre übrigens Ferrari, weißt du?
Du sagst ihm aber auch gleichzeitig, kauf dir lieber ein Haus statt ein Ferrari, weil Ferraris sind scheiße, da fallen alle naslang die Reiter ab.
So könnte man das
auch zweierlei Cargos, ja? Die du da vermittelst.
Also das heißt, die Beschwerde läuft auf mehreren Ebenen ab.
Genau, weil dann könnte der Kollege damit sagen, oh, was habe ich denn für ein scheiß Leben? Der Andi verdient genauso viel wie ich und kann sich ein Ferrari leisten. Oder er denkt sich halt, ja, mit meinem Toyota Corolla fahre ich besser.
Da fällt nichts ab die richtig. Ganze Zeit. Ne?
Und wenn doch, dann kostet es keine 10.000 Euro.
Das interessiert mich nicht.
Richtig. Ja.
Also es gibt auch, also einmal habe ich dann mehrere Kommunikationsebenen, wenn ich mich auf so luxusmäßig beschwere, aber ich habe auch mehrere Eingänge als Hörender. Das kann unterschiedlich bei mir ankommen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, es kommt natürlich darauf an, wo du dich, in welcher Bubble du dich bewegst. Also wenn du halt jetzt in deinem Golfclub quasi dich darüber beschwerst, dass bei deinem Ferrari schon wieder, Mann, das ist ja fast schon sponsert bei Ferrari hier, dass bei deinem Ferrari schon wieder das Rad abgefallen ist, dann wirst du halt wahrscheinlich Antworten kriegen wie, ah, bei meinem Bentley passiert mir das nie.
Ja, ne?
Da ärgert sich auch niemand, dass, der fährt ein Ferrari, was ein Snob, sondern der fährt nur ein Ferrari.
Das heißt, wir haben jetzt schon drei Ebenen. Wir haben Kommunikationsebene, wir haben die Empfängerebene und wir haben das Umfeld.
Genau, also ja, wir können schon dreimal Inception-mäßig springen.
Wahnsinn. So, also das müsst ihr bedenken, wenn ihr euch luxusmäßig beschwert.
Ich finde, das muss nicht sein.
Dass man das bedenken muss oder dass man sich beschwert?
Dass man sich beschwert. Also vielleicht ist es bei Luxusproblemen, welche ja hauptsächlich zum Beispiel Promis haben, ist es vielleicht ein Grund, das auch Social-Media-mäßig auszuschlachten. Gehört wahrscheinlich auch dazu. So wie jetzt der abgebrochene Fingernagel von Tom oder Bill Kaulitz. Mhm. Aber ansonsten würde ich sowas doch nicht an die große Glocke hängen eigentlich.
Ja, stimmt. Ist richtig. Und vielleicht würde ich dann, also wenn ich Ferrari fahren würde, einfach direkt sagen, hey, ich habe Ferrari. Aber das kommt halt so dumm. Weißt du, wenn du jetzt irgendwann hingehst und sagst, oh, dem will ich jetzt erzählen, dass ich Ferrari fahre. Mhm. Und geh da hin und sag, ich fahre Ferrari. Dann denkt er, was für ein Idiot. Wenn ich das aber runterspiele, durch eine negative Botschaft vermittle, weil ja da irgendwas schiefgelaufen ist, dann kommt das anders an.
Oder du sagst, bei meinem gebrauchten Ferrari schon.
Ja, oder.
Das ist so ein bisschen, das erinnert mich immer an den Doktortitel.
Ja.
Wenn du einen hast. Man sagt ja, es gibt zwei Szenarien, wo du diesen Doktortitel aktiv nennen musst. Und zwar zum einen, wenn jemand den Doktortitel vergisst zu nennen, dann Doktor bitte. Oder wenn ihn jemand nennt, ach bitte, nur der Vorname reicht. Das sind die zwei Stufen, die du hast, wenn du einen Doktortitel hast.
Also du kannst es einmal hochspielen und einmal runter.
Genau.
Verstehe.
Du kannst sagen, nee, ist nicht notwendig, bitte, der normale Name reicht. Oder wenn halt jemand sagt, Andreas und so und dann sagt, bitte, der Doktor muss, so viel Zeit muss sein. Das ist so dieses, wie du dich getriggert fühlst.
Verstehe, ja. Und das ist auch kontextabhängig. Ne? Je nachdem, was du gerade vermitteln willst, in welcher Situation
richtig.
Du
bist. Richtig, und es hat halt eine ganz andere Farbe, wenn du sagst, an meinem Auto ist ein Reifen abgefallen oder wenn du sagst, an meinem roten Ferrari.
Ist ein Reifen abgefallen.
Ist ein Reifen abgefallen, weil da siehst du eine echte Ferrari.
Wo führt das jetzt eigentlich hin?
Ich frag's mich schon seit 5 Minuten, aber ich dachte, ich fahr einfach mal mit.
Im Ferrari.
Natürlich im Ferrari.
Und nee, also ich finde, es lag mir einfach irgendwie, es war mir ein Bedürfnis, darüber zu reden, weil ich über diese unterschiedlichen Kommunikationsmöglichkeiten reden wollte und über Dinge, also wie, wenn ich jetzt, anders, wenn ich jetzt was Neues habe, was Tolles, worauf ich mich freue, wo ich jetzt aber anderen nicht sagen will, dass ich das besitze, ja, dann muss ich das ja dann, Weil ich Angst habe, dass ich so total eitel rüberkomme und so abgesnoppt rüberkomme. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe das und das. Ganz toll, habe ich mir angeschafft. Ich will aber drüber reden. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich mich nicht traue, weil der andere das vielleicht nicht hat.
Also du dann suchst quasi nach einer bodenständigen Möglichkeit, unseren Hörerinnen und Hörern zu erzählen, dass du seit einer Woche einen Pool besitzt.
Ja. Das ist es nämlich.
Dann haben wir es doch.
Und ich will jetzt aber nicht raus rüberkommen wie der abgesnoppte Typ, der so ein Whirlpool im Garten stehen hat, ja, sondern ich möchte ja freundlich und sympathisch rüberkommen.
Das ist ganz easy, weil du hast ja keinen versnoppten 20x20 Meter Pool, der mit weißem Carrara-Marmor gefliest ist.
Nee, das nicht.
Sondern du hast eine kostengünstige, aber dennoch äußerst praktische und technisch sehr weit vorangeschrittene Möglichkeit gefunden, dir einen Pooltraum auf deiner Terrasse zu erfüllen.
Das war super formuliert.
Ja.
Das hätte ich jetzt so nicht formulieren können.
Powered by ChatGPT. Nein, aber ne, du hast einen Pool, der ist toll, der ist cool. Ich weiß es, weil ich habe ihn mit aufgebaut.
War schwer, danke nochmal.
Und es ist eine tolle Konstruktion, die dir nicht die Haare vom Kopf frisst und sie hat bedeutend Vorteile gegenüber einem festen Pool.
Genau,
also die protzigen, fest verbauten, die man von Google Maps aussieht oder von Google Earth aussieht.
Genau, richtig, ja, finde ich auch, ja.
Damit ist es eine schlaue Investition in deinen Badespaß auf deiner Terrasse.
So, und jetzt kann ich zum Beispiel, um das noch weiter zu reduzieren, ja, damit ich echt nicht so rübergesnoppt erscheine, kann ich jetzt sagen, dafür fahren wir nicht in Urlaub.
Richtig.
Und baden zu Hause.
Genau. Und ja, du kannst auch sagen, die umstehenden Sitzmöglichkeiten, die sind aus künstlichem Rattan und nicht aus echtem, wofür in Belgien Rattantiere für gejagt werden müssen. Da hast du auch nochmal einen Aspekt.
Ja, verstehe. Mhm. Das kann ich zum Beispiel auch noch machen.
Also alles völlig entspannt. Ich sehe da überhaupt nichts Snobbiges dabei.
Nee. So, jetzt haben wir es raus. Ne?
Gut, die Sektgläser auf dem Schwimmtablett waren vielleicht ein bisschen. Nee, das ist.
Die sind aber aus Plastik.
Na, siehste.
Die sind aus Plastik.
Und nicht aus böhmischem Kristallglas oder so.
Nee, das ist ganz billiges Plastik, weil, wenn dir das in den Pool fällt oder in die Umgebung des Pools und du trittst rein, weil du ja barfuß bist, ist das nicht gut. Das ist halt richtig. In Pool-Umgebung nur Plastikgläser.
Siehste?
Die aber auch sehr lange
Investition.
Halten. Ja, die aber auch sehr lange halten, weil wir wollen ja die Umwelt damit nicht zumüllen.
Richtig.
Das ist, ich bring's gleich wieder in Relation.
Ich glaube, wir haben es jetzt auch.
Ich glaube, wir haben es
völlig zugrunde geredet.
Völlig, völlig überdehnt das ist Thema.
Super. Also da wird niemand sagen, boah, was ein Snob, sondern boah, was für ein environmentally freundlicher Mensch ja, mit ja, seinen ja. Investitionen.
Genau. Und das Wasser muss man ganz selten wechseln. Also wenn man es richtig behandelt.
Ich glaube, wir sind. Wir können es, glaube ich, so stehen lassen.
Das war es auch an Themen, ich doch dabei hatte. Ich
weiß auch immer noch nicht, wie wir hierher gekommen sind.
Nee, eigentlich wollte ich ja wissen, was ein Laber-Podcast ausmacht. Und was hat euch jetzt besser gefallen, die erste oder die zweite Hälfte?
Oder beides?
Ja, oder beides im Wechsel. Ja. Das wäre jetzt, also das möchte ich jetzt wirklich wissen. Wenn ihr auf YouTube das Ganze hört, seid ihr eh schon lange nicht mehr dabei, weil ich habe festgestellt, die YouTube-Hörer haben eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von 2 Minuten.
Wir haben die letztes Mal schon so angemockt, wir dürfen die nicht ganz verkaufen. Doch,
du kannst am Ende, kannst du die YouTube-Hörer gern anmocken, weil das hören die nicht mehr. Das ist völlig egal. Das ist aber
schade.
Wenn ihr jetzt auf Spotify, Amazon Music oder Deezer oder was weiß ich, was ihr für einen Podcatcher habt, das Ganze hört, dann seid ihr wahrscheinlich noch dabei. Mhm. So, und jetzt wird uns halt echt interessieren. Die erste oder die zweite Hälfte oder eine Mischung daraus? Oder sollen wir erst mit der ersten Hälfte anfangen, mit was Lustigerem und dann zu einem Thema kommen? Oder einfach folgenmäßig abwechseln?
Genau. Damit habt ihr eure Hausaufgaben fürs nächste Mal bekommen.
Ja. Sagt uns bitte Bescheid, mail@ausmangelanbescheidenheit.de oder schreibt uns auf Instagram, ausmangelanbescheidenheit. Oder wenn ihr über 40 seid, auf Facebook.
Genau, da existieren wir auch noch,
ja.
Weil wir ja über 40 sind.
Ja, eben. Also Facebook geht auch.
Ja.
Ihr dürft auch genau. Auf Facebook schreiben, wenn ihr unter 40 seid, aber die Chance, dass ihr da seid, ist halt nicht ja. So groß. Und was haben wir denn noch? Reddit habe ich mir angeguckt, da sollten wir vielleicht auch mal irgendwie hin.
Wir können unseren eigenen ja. Subreddit machen, klar.
Vielleicht, ne?
Gar kein Thema.
Mal gucken. Ja, das war's jetzt aber.
Ja.
Ist auch genug für heute.
Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft.
So sieht's nämlich aus. Mhm. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören.
Genau.
Meldet euch, Mensch. Also wir brauchen jetzt echt Input.
Spammt uns zu.
So, ja.
Jetzt habe ich's gesagt.
Philipp, Andi, Christian, Feli. Gibt's eine Bianca?
Ich glaube,
es könnte eine Bianca
Janine,
geben.
Janine
gibt's noch. Natürlich, Janine, melde dich. Sag was dazu zur genau. Folge. Wie bauen wir es am besten auf?
Und alle anderen natürlich.
Und alle anderen natürlich auch.
Ja,
dann bis zum nächsten Mal. Jetzt wieder in 2 Wochen.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.